SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Lage in Nahost beschäftigt uns auch heute wieder. Im Libanon sind am Nachmittag schon wieder reihenweise Kommunikationsmittel der Hisbollah explodiert. Diesmal offenbar keine Pager wie gestern, sondern Walkie-Talkies. Dazu gibt es gleich ganz aktuelle Informationen. Vorher allerdings berichten wir über die AfD, die heute in Karlsruhe mit einer Klage gescheitert ist. Und außerdem in der Sendung Europol. Die Behörde hat einen Messenger-Dienst hochgenommen, über den weltweit Verbrecherbanden kommuniziert haben sollen. Die AfD ist vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Sie wollte von den Karlsruher Richtern feststellen lassen, dass sie als Partei im Bundestag einen Anspruch auf Vorsitzendenposten in Ausschüssen habe. Hintergrund ist, dass die in weiten Teilen rechtsextreme Partei in den vergangenen Jahren immer wieder damit gescheitert war, ihre Leute wählen zu lassen. Heute nun hat das Gericht geurteilt. Klaus Hempel berichtet.
Eine Fraktion hat keinen Anspruch darauf, dass sie in den Fachausschüssen des Bundestages auf jeden Fall einen der Vorsitzendenposten besetzen darf. Früher war das mal gängige Praxis, aber einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht, so das Bundesverfassungsgericht. Das ist der Kern der heutigen Entscheidung. Und noch etwas Wichtiges hat das Verfassungsgericht geklärt. Früher wurden die Vorsitzenden in den Ausschüssen grundsätzlich nicht gewählt, sondern die Fraktion, die den Vorsitz besetzen sollte, benannte einfach ihren Wunschkandidaten. Seit ein paar Jahren wird der oder die Vorsitzende von den Ausschussmitgliedern gewählt, was zur Folge hatte, dass die AfD-Fraktion nicht zum Zug kam. Details zur Wahl sind in der Geschäftsordnung des Bundestages allerdings nicht geregelt, was die AfD für verfassungswidrig hielt. Sie scheiterte aber auch mit diesem Vorbringen. Das Gericht entschied, wenn die Vorsitzenden gewählt werden, dann ist das verfassungsrechtlich gesehen in Ordnung. AfD-Politiker Stefan Brandner, der in Karlsruhe anwesend war, sagte, er sei nicht sonderlich überrascht vom Urteil. Und er meinte, mit der Entscheidung würden die Rechte der Opposition im Bundestag deutlich geschwächt.
Der Ausschussvorsitz unterliegt jetzt immer der Gnade der Mehrheit, der Gnade der Regierungsmehrheit. Und das stärkt die Parlamentsrechte, weiß Gott nicht.
Beim Bundesverfassungsgericht ging es auch um ihn persönlich. Brandner war früher mal 2 Jahre lang Vorsitzender des Rechtsausschusses. Nach sehr umstrittenen, zum Teil antisemitisch gefärbten Äußerungen wurde er abgewählt. Auch dagegen klagte seine Fraktion ohne Erfolg. Die Abwahl eines Vorsitzenden sei möglich, so das Gericht. Vizepräsidentin Doris König verwies darauf, dass die anderen Ausschussmitglieder das Vertrauen in Brandner durch dessen Aussagen und Verhalten verloren hätten.
Eine gedeihliche und effektive Zusammenarbeit im Ausschuss war damit aus ihrer Sicht nicht mehr möglich.
Vertreter der Ampelkoalition begrüßten das Urteil, etwa Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion.
Wenn das Vertrauen nicht gewährleistet ist, dann muss es dem Parlament auch möglich sein, eine Wahl nicht vorzunehmen, einen Wahlvorschlag abzulehnen.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, meinte, im Deutschen Bundestag dürfe kein Platz sein für rechte Hetze.
Wir sind und bleiben eine wehrhafte Demokratie und dazu gehört es, unqualifiziertes Personal und rechte Hetzer von wichtigen Ämtern im Deutschen Bundestag fernzuhalten. Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung.
Ansgar Heveling, Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, sagte, das Urteil sei von grundsätzlicher Bedeutung und zwar für alle Parlamentarier.
Die Freiheit des einzelnen Abgeordneten zählt auch in der Ausschusssitzung.
Eine Einschränkung machte das Verfassungsgericht dann doch. Wenn Kandidaten für den Ausschussvorsitz bei der Wahl durchfallen, dann muss das auch vernünftig begründet werden. Willkürlich geschehen darf das nicht.
Die AfD hat keinen Anspruch auf Ausschussvorsitzende im Bundestag, hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Dazu der Kommentar von unserem Hauptstadtkorrespondenten Björn Dake.
Das Urteil in Karlsruhe ist noch nicht ganz verlesen und schon tobt die AfD-Bubble. Altparteienkartell, Justiz der Machthaber, ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus. Die AfD, die sich gerne als Partei des Rechts und der Ordnung gibt, sät Zweifel an Demokratie und Rechtsstaat. Das war klar. Die Entscheidung passt einfach zu gut in die Erzählung der Partei. Sie werde mit Tricks und Rechtsbeugung von der Macht ferngehalten. Nur stimmt das nicht. Und das haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe jetzt bestätigt. Das Urteil zeigt, der Rechtsstaat verteidigt sich gegen seine Feinde. Es ist Ausdruck einer wehrhaften Demokratie. Die Abgeordneten halten sich an die Verfassung und die Regeln des Parlaments. Die AfD darf weiter Kandidaten für Bundestagsgremien vorschlagen, nur hat sie keinen Anspruch darauf, dass die dann auch gewählt werden. Daran ist nichts Undemokratisches. Es ist keine Willkür, den Vorsitzenden eines Ausschusses im Bundestag zu wählen und ihn auch abzuwählen. Im Gegenteil, es erscheint sogar deutlich demokratischer, als den Vorsitz zwischen den Fraktionen auszuhandeln, so wie es bisher oft Tradition ist. Konsequenterweise sollte es künftig in jedem Ausschuss eine Wahl geben, damit erst gar keine Zweifel aufkommen, hier ginge etwas nicht mit rechten Dingen zu. Das ist der Auftrag an alle Demokraten. Sie dürfen gar nicht erst den Anschein erwecken, als liefe etwas Fragwürdiges. Recht und Gesetz werden eingehalten. Sie dürfen nicht zulassen, dass sich die AfD in die Opferrolle begibt. Sie müssen den Verschwörungserzählungen der Partei mit Offenheit und Klarheit entgegentreten. Das jetzt gerichtlich bestätigte Vorgehen im Bundestag sollte eine Blaupause sein für die Landtage. Es zeigt, was möglich ist, um die Demokratie sturmfest zu machen gegen ihre Feinde. So wie in Thüringen, wo die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD die stärkste Kraft im neuen Parlament sein wird und damit bei der Besetzung vieler öffentlicher Ämter mitreden kann. Fachleute hatten schon länger davor gewarnt, aber die demokratischen Parteien haben es verpasst, die Regeln rechtzeitig zu ändern und damit die Institutionen vor den Demokratiefeinden zu schützen. Anders als in den Ausschüssen des Bundestags. Das Urteil aus Karlsruhe ist kein schwarzer Tag für den Parlamentarismus. Im Gegenteil, es ist der Beweis, unsere Demokratie ist stark.
Die Meinung von Björn Dahrke aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Gestern sind in verschiedenen Teilen des Libanon hunderte sogenannte Pager explodiert. Das sind kleine Funkempfänger, die von der dortigen Hisbollah-Miliz verwendet werden. Mehr als 2000 Menschen sollen dabei verletzt worden sein. 9 Menschen wurden laut Gesundheitsbehörde getötet. Die Hisbollah sagt, Israel stecke dahinter. Heute am späteren Nachmittag gab es nun weitere Detonationen in Beirut. Nina Amin berichtet.
Wieder explodierten Funkgeräte, diesmal offenbar Walkie-Talkies, bei einer Trauerfeier für getötete Hisbollah-Kämpfer im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut. Sie waren gestern bei den Pager-Explosionen ums Leben gekommen. Auch bei den Walkie-Talkie-Explosionen an vielen Orten im Libanon soll es mindestens 3 Tote gegeben haben. Wieder waren offenbar Kämpfer der pro-iranischen Miliz im Visier. Die Explosionen fanden in Hisbollah-Hochburgen im ganzen Land statt. Ob bei den tausendfachen Explosionen der Funkgeräte am Dienstag, auch am Mittwochnachmittag, wieder Zivilisten zu Schaden kamen, ist noch unklar. Sicher ist, in Beirut wird es immer schwerer, die Verletzten zu versorgen. Krankenhäuser sind nicht auf eine so große Anzahl von Verletzten vorbereitet, heißt es am Vormittag aus dem libanesischen Gesundheitsministerium. Viele Menschen hätten Verletzungen an Augen, Händen und im Bauchbereich erlitten und müssten operiert werden. Wegen der seit Jahren andauernden Finanzkrise im Land haben medizinische Einrichtungen Probleme, Arzneimittel und andere Ausrüstung zu beschaffen. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf hat die Folgen der Pager-Explosionen als schockierend bezeichnet. Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung seien inakzeptabel.
Über die Explosionen im Libanon hat Nina Amin berichtet. 2 Millionen Menschen in Mittel- und Osteuropa waren in den vergangenen Tagen von Hochwasser und Überschwemmungen betroffen oder sind es noch? Das hat der zuständige EU-Kommissar Lenacic heute gesagt. Der Dauerregen habe zum Beispiel die Donau auf ein Niveau ansteigen lassen, das seit einem Jahrhundert nicht mehr erreicht worden sei. Immerhin, vielerorts geht mittlerweile das Wasser zurück. Dort können die Menschen mit dem Aufräumen beginnen. Aber anderswo steht das Schlimmste noch bevor, etwa in Teilen Polens, wie Jan Palukat berichtet.
Während sich die Großstadt Breslau auf die Flut vorbereitet und dank großer, neu gebauter Rückhaltebecken und Stauseen entlastet wird, reißen die Zuflüsse der Oder immer wieder die dort schwächeren Barrieren ein und überspülen Ortschaften und Straßen. Nach Niederschlesien wird nun die Woiwodschaft Lubuskie an der deutschen Grenze heimgesucht. Besondere Probleme bereitet der aus Tschechien kommende Oderzufluss Buber. Er hat bereits Teile der Stadt Sagan, nur 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, überflutet. Ein Einwohner? Ich wohne in der Duga-Straße und hier ganz nah habe ich meinen Laden. Ich denke jetzt nur daran, dass das Wasser bloß nicht kommt. An Handel überhaupt nicht. Wenn das Wasser durch den Damm dringt, wird mein Laden überflutet. Was soll man dann bloß tun? Wo die Fluten wieder abgezogen sind, werden inzwischen die Schäden an der Infrastruktur sichtbar, etwa an Straßen. Aufräumarbeiten haben begonnen. Gut 10.000 Soldaten sind im Einsatz. Premier Donald Tusk erklärte, die Infrastrukturschäden sind gigantisch. Der Finanzminister hat mich informiert, dass wir im Moment schon 2 Milliarden Zloty zur Verfügung haben. Das war schwierige Arbeit, denn der diesjährige Haushalt steht schon und auch der für das kommende Jahr. Und wir müssen das nochmal umarbeiten, denn diese Schäden werden in Milliarden gezählt.
Die Gesamtzahl der Opfer wird wohl erst in einigen Tagen oder Wochen feststehen. Die Polizei bittet, Vermisstenmeldungen abzugeben. Drohnen überwachen die Situation in den Flutgebieten. Indes kursieren jede Menge Falschmeldungen im Netz, etwa über Durchbrüche von Stauseen, die gar nicht drohen, aber geeignet sind, Panik auszulösen. Premier Tusk widmete sich diesem Thema am Morgen nach einer Krisensitzung besonders ausführlich. Unsere gemeinsame Aufgabe und auch die der Polizei ist die Richtigstellung von Desinformationen. Nicht nur solche, die aus Absicht verbreitet werden, sondern auch solcher, die vielleicht aus Emotionen oder Übereifrigkeit der Medien rühren. Es gab in einem der großen Fernsehsender eine große, bedrückende Reportage über möglicherweise 100 Vermisste allein in der Ortschaft Stronje. Es gab detaillierte Gespräche mit Einwohnern. Es wurden sogar angebliche Leichen im Sack auf der Straße gezeigt. Es ist für mich sehr wichtig, dass man möglichst schnell Informationen überprüft und auch blitzschnell öffentlich reagiert. Wenn sicher ist, dass es nicht der Wahrheit entspricht, sollte möglichst schnell richtiggestellt werden, damit es keine unnötige Panik gibt. Premier Tusk selbst war wiederholt mit betont ruhigen und zuversichtlichen Äußerungen aufgefallen, wohl mit der Absicht, keine Panik zu schüren. Das, schrieb ein Zeitungskommentator, könne dem Premier auf die Füße fallen, wenn es beispielsweise in Breslau doch zu größeren Überschwemmungen kommt und die Menschen unvorsichtig sind. Die Behörden aber bleiben dabei. Die Stadt könne die Welle von voraussichtlich 6,5 Metern, die morgen gegen 18 Uhr erwartet wird, verkraften. Dennoch rüsten sich in Breslau viele Menschen für den Fall, dass es anders kommt. Die nächsten 48 Stunden seien für die Stadt entscheidend, heißt es.
Nach dem Dauerregen rollt das Hochwasser jetzt weiter durch Mittel- und Osteuropa. In Polen zum Beispiel oder aufwärts auf Breslau zu, hat Jan Palukat berichtet. Und danach fließt die Oder nach Deutschland. Dort hat sich Robert Schwarz in Frankfurt an der Oder umgehört. Auch die Stadt hat den Scheitel noch vor sich und rüstet sich entsprechend.
An der Frankfurter Oderpromenade werden seit gestern Spundwände hochgezogen. Bis Donnerstag ist die Feuerwehr damit beschäftigt, Lücken in der Ufermauer abzudichten. Sandsäcke sollen den Abschnitt zusätzlich verstärken. Der Pegel steigt rasant und könnte kommende Woche auf über 5,5 Meter steigen, sagen die Behörden. Dann wird an der Oder Alarmstufe 3 ausgerufen, die zweithöchste von insgesamt 4 Alarmstufen, sagt Fabian Kahl vom Landesumweltamt.
Zu den Hochwasserschutzanlagen im Bereich Frankfurt-Oder sei nur so viel zu sagen, sie befinden sich in einem guten Zustand. Die zweite Deichmaht ist vor kurzem abgeschlossen worden, sodass auch eine Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen jederzeit gewährleistet ist.
Anwohner im Südosten der Stadt können sich mit Sandsäcken und Kies versorgen, ergänzt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke. Die odernahen Straßen dort sind nicht durch Deiche geschützt.
Die Eigensicherung der Bürgerinnen und Bürger in möglicherweise betroffenen Gebieten ist jetzt stark im Fokus. Die Netzgesellschaft wird dazu unterwegs sein und beraten und nochmal Hausanschlüsse prüfen. Man selber sollte auch gucken, ob man irgendwie im Kellergeschoss oder in unteren Geschossen da möglicherweise Schwierigkeiten hat und noch Sicherungen vornehmen muss.
Frankfurts Stadtoberhaupt steht zu Hochwasserschutzmaßnahmen eng im Austausch mit der polnischen Nachbarstadt Słubice und der dortigen Bürgermeisterin Marzena Słodownik.
Natürlich trennt der Fluss zwei Länder, aber er verbindet uns auch. Wenn sich der Wasserstand erhöht und uns eine Krisensituation droht, betrifft das sowohl Słubice als auch Frankfurt-Oder.
Sie weist darauf hin, dass auf beiden Seiten der Oder nach den letzten großen Hochwassern 1997 und 2010 viel in die Deiche investiert wurde. Ungeschützt vom Deich ist dagegen Frankfurts nördliche Nachbarstadt Les Bouss. Nachdem Unternehmerin Kerstin Schäffler Dienstagvormittag LKW-weise Sand anfahren ließ, kamen zum Abend hunderte Les Bousser zum gemeinsamen Sandsackschippen.
Jetzt werden erstmal die Big Packs voll gemacht, damit ein Damm aufgestapelt werden kann, weil nur so ein Damm mit Erde, fließt nachher die Oder so doll, dann ist der weg. Also müssen wir den ordentlich was dagegen stellen und dann müssen wir mal gucken, ob es reicht. Ne?
Alles um niedrig liegende Grundstücke, darunter ein beliebtes Restaurant, vor den ankommenden Wassermassen zu schützen. Die örtliche Fußballmannschaft lässt kurzerhand ihr Training ausfallen und kommt stattdessen beim Schaufeln ins Schwitzen.
Was ist eine Anstrengung? Mir ist bildet egal, ich bin nur Trainer. Musst du die Jungs fragen.
Das hier auf jeden Fall. Ich bin sowieso nicht so der Kraftsportler, deswegen auf jeden Fall das hier.
Restaurantbetreiber Stefan Metzko ist gerührt vom Zusammenhalt im Ort.
Wenn man hier alleine auf verlorenem Posten steht, ist es schwer. Aber durch die Hilfe ist man ein bisschen entspannter.
Noch sei die Entwicklung der Wasserstände für Brandenburg nicht genau vorhersehbar. Doch Anwohner und Krisenstäbe sind in Alarmbereitschaft. Kommunen entlang der Oder suchen jetzt verstärkt nach freiwilligen Deichläufern, damit mögliche Schäden an den Deichen festgestellt werden können.
Robert Schwarz hat aus Frankfurt an der Oder berichtet. Und hier fürs Saarland liegt uns eine Falschfahrermeldung vor. Vorsicht auf der A8 Saarlouis Richtung Pirmasens zwischen Einöd und Zweibrücken-Ernstweiler. In beiden Richtungen Gefahr durch Kinder auf der Fahrbahn. 17.45 Uhr ist es, jetzt die Meldung des Tages von Nikolas Stauder.
Auch Geringverdiener und Beschäftigte in kleinen Firmen sollen künftig eine Betriebsrente bekommen können und damit im Alter besser abgesichert sein. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen. Die staatliche Förderung soll demnach so abgeändert werden, dass auch kleinere Unternehmen wie Bäckereien Planungssicherheit bekommen. Eine Pflicht, Betriebsrenten anzubieten, sieht das Gesetz allerdings nicht vor. Bei Betriebsrenten behält der Arbeitgeber einen Teil des Lohns ein und legt ihn zusammen mit einem Zuschuss als Altersvorsorge für die Angestellten zurück. Das wird vom Staat steuerlich gefördert. Die niederländische Regierung hat bei der EU beantragt, aus dem gemeinsamen Asylsystem auszusteigen. Das teilte Migrationsministerin Faber mit. Man wolle die Zuwanderung drastisch zurückfahren und sich dafür unabhängig von EU-Vereinbarungen machen. Bei einem sogenannten Opt-out könnten die Niederlande beispielsweise Asylsuchende schneller abschieben oder an die Grenze zurückweisen. Allerdings müssten dem niederländischen Antrag alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Das gilt als unwahrscheinlich. Die Umweltorganisation Greenpeace hat erneut Mikroplastik im Rhein festgestellt. Laut Greenpeace wurden zwischen Köln und Düsseldorf durchschnittlich 1,1 fabrikneue Mikroplastikpartikel in 1000 Litern Rheinwasser entdeckt. Der Wert ist doppelt so hoch wie noch 2020. Besonders hoch sei die Verschmutzung in der Nähe eines Chemiewerks am Rhein. Greenpeace vermutet deshalb, dass es sich um industriellen Plastik handelt. Der Rhein transportiert täglich 100 Millionen Mikroplastikpartikel in Richtung Nordsee. Diese seien gefährlich für die Gesundheit von Tieren und Menschen. Junge Menschen wünschen sich angesichts von Bedrohungen wie Kriegen und dem Klimawandel verstärkt Orientierung und Sicherheit. Das ist nach den Worten von Bundesfamilienministerin Paus eine zentrale Erkenntnis des neuen Kinder- und Jugendberichts. Befragt worden waren rund 5.400 Menschen zwischen 5 und 27 Jahren. Die Grünen-Politikerin ergänzte, junge Menschen empfänden politische Prozesse oft als jugendfern. Die Familienministerin will darauf mit einem Aktionsplan für mehr Teilhabe reagieren. Kinderrechte gehören laut Paus ins Grundgesetz. Sie sprach sich außerdem dafür aus, das Wahlalter für die Bundestagswahlen auf 16 herabzusenken. Im Schiffweiler Rathaus hat es gestern eine groß angelegte Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft gegeben. Bürgermeister Fuchs bestätigt dem SR, dass ein Mitarbeiter des Bauamts im Verdacht der Korruption steht. Firmen sollen Arbeiten am Privathaus des Mannes durchgeführt haben, die dann über die Gemeinde abgerechnet wurden. Es gehe um 3 kleine Gewerbebetriebe, darunter ein Heizungsbauer. Gegen diese Betriebe werde ebenfalls ermittelt. Fuchs erklärte, er habe den 48 Jahre alten Techniker der Gemeinde wegen der Beschuldigung vom Dienst freigestellt.
EU-Kommission gegen Google, so heißt es seit einigen Jahren immer wieder. Die Brüsseler Behörde ist nicht einverstanden mit der großen, quasi monopolistischen Marktmacht des Internetkonzerns. Mehrere Verfahren hat sie gegen die US-amerikanische Firma geführt. Mehrfach hat sie auch gegen Google Recht bekommen. Heute aber ein Rückschlag. Das Gericht der Europäischen Union hat ein Bußgeld in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gegen Google vorerst aufgehoben und der EU-Kommission eine erneute Prüfung aufgebrummt. Katrin Schmid erklärt, worum es geht.
Diese Runde ging klar an Google, so die Botschaft in den Worten einer der Richter am Gericht der EU.
Le Tribunal. Case T-334, Google LLC, Alphabet Incorporated versus European Commission.
Und diese EU-Kommission hatte nun das Nachsehen. Sie habe, so das Urteil, nicht ausreichend belegt, dass Google womöglich seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt habe, wenn es um das Riesengeschäft mit der Online-Werbung geht. Also mit den Anzeigen, die allen Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden, je nachdem, welchen Suchbegriff sie eingeben. Vor allem auf der eigenen Seite von Google, aber auch, und darum geht's, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bei der Verkündung 2019, Google hat auch ein Geschäft mit der Vermittlung von Werbeflächen auf anderen Websites, etwa von Zeitungen oder Blogs oder Reisewebsites. Und die bekommen dann auch die Google-Anzeigenbox. Das entsprechende Google-Programm dahinter heißt AdSense for Search. Andere Internetseiten können damit also Google-Suchmasken bei sich einbinden. Google ist in diesem Fall eine Art Broker für Online-Werbung, so Kommissarin Vestager, und zwar mit Abstand der größte, der mindestens 70% des Online-Werbemarkts in Europa dominiert.
Competition should be possible in this market.
Aber Wettbewerb sollte trotzdem möglich sein. Verschiedene Websites können verschiedene Broker verwenden und darin haben sie auch ein wirtschaftliches Interesse. Wir haben aber festgestellt, dass Google seine Marktmacht missbraucht und Websites davon abhält, andere Broker zu verwenden.
Stop websites using brokers other than the AdSense platform.
Soweit die Annahme der Kommission. Aber, das sagen die europäischen Richter heute, die Daten, die die Kommission aus den 200 Untersuchungen von Verträgen von Google mit Partnern vorgelegt hat, reichen nicht aus. Die EU-Kommission kann nun aber gegen das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgehen. Vor diesem höchsten europäischen Gericht hatte Google wiederum erst vergangene Woche eine Niederlage hinnehmen müssen. Eine 2,4 Milliarden Euro Strafe der Kommission gegen Google wegen unlauterer Praktiken beim Preisvergleichsdienst Google Shopping wurde für rechtmäßig erklärt. Einer von vielen Streitfällen zwischen Brüssel und dem amerikanischen Konzern, die sich immer um die Frage drehen, missbraucht Google seine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil von Wettbewerbern und am Ende auch zum Nachteil der europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher. EU-Kommissarin Vestager.
For me, the most important thing here is to enable user choice.
Für mich ist das Wichtigste hier, dass wir die Wahl haben. Denn ich denke, die Möglichkeit zu wählen gibt Nutzern das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Wir in Europa sollten das Prinzip verfolgen, dass der Markt den Verbrauchern dient und nicht umgekehrt. Auswahl und Kontrolle. Darum geht's. Und ich hoffe, dass wir dies mit all unseren Untersuchungen gefördert haben. Insgesamt haben die Wettbewerbshüter der EU-Kommission in genau diesem Sinne Google in den vergangenen Jahren mit mehreren Strafen überzogen, in der Höhe von zusammen gut 8 Milliarden Euro.
Internationale Ermittler haben im Auftrag von Europol eine Kommunikationsplattform ausgeschaltet, die weltweit von Verbrecherbanden genutzt wurde. Der verschlüsselte Dienst namens Ghost hat Drogenhandel, Geldwäsche und Gewalttaten ermöglicht, heißt es heute bei Europol. Der Kopf des Dienstes saß demnach in Australien, weitere gut 50 Verdächtige über die ganze Welt verstreut. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Es ist erst der Anfang, warnte Europol-Chefin Catherine de Bolle in Den Haag. Wir werden gemeinsam die organisierte Kriminalität bekämpfen, wo immer sie aktiv ist.
This operation is part of our ongoing commitment to tackling organized crime wherever it operates.
Vorausgegangen war eine gemeinsame Aktion von Polizeibehörden aus 9 Staaten, beteiligt neben Europol auch die US-Bundespolizei und Sicherheitsbehörden aus Australien. Etwas überrascht soll der 32-Jährige gewesen sein, als die Polizei gestern die Wohnung seiner Eltern stürmte, in der er lebte. Der Computerfreak soll eine Art WhatsApp für Kriminelle entwickelt haben mit dem bezeichnenden Namen Ghost. Hunderte Käufer glaubten dem Versprechen einer perfekten Verschlüsselung. Die App konnte nur über modifizierte Smartphones abgerufen werden. Gebühr 1.600 Euro für 6 Monate. Nutzer mussten sich zu einem unbefristeten Abo verpflichten. Die französische Polizei hatte den Server in Australien lokalisiert. Europol nutzte ein Update, um sich aufzuschalten und las über Jahre hinweg heimlich mit. In dieser Zeit konnten unter anderem 50 Morde, die über die App in Auftrag gegeben und organisiert werden sollten, von der Polizei verhindert werden. Ein Drogenlabor wurde ausgehoben, Waffen, Drogen und Bargeld in Millionenhöhe wurden beschlagnahmt. Mehr als 40 Verdächtige wurden gestern und heute verhaftet.
We've shown that when we pool resources, there's nowhere for these criminals to hide.
Kriminelle Netzwerke, egal wie verborgen sie sind, können sich unserer gemeinsamen Bemühungen nicht entziehen, erklärte Europol-Chefin Catherine de Bolle. Der Verhaftete habe nur gut verdienen wollen, erklärte David McLean von der australischen Polizei. Die Ermittler hätten schnell zugreifen müssen. Innerhalb von 30 Sekunden konnten alle Geräte gesichert werden, mit Spuren nach Europa, Asien und in den Nahen Osten. Die Grenzenlosigkeit der organisierten Kriminalität sei nach wie vor eine große Herausforderung.
Borderless Nature of organized crime is a challenge.
Vor 3 Jahren führte ein ähnliches Netzwerk namens ANOM zu 800 Festnahmen weltweit. Die Verhafteten ahnten nicht, dass das Netzwerk vom FBI entwickelt und undercover in der Szene verbreitet wurde, um alles mitzulesen. Polizeibehörden aus den USA und aus Europa konnten dadurch rund 27 Millionen Nachrichten entschlüsseln.
Such platforms have an outsized impact on facilitating criminal activity around the world.
Derartige Plattformen erleichterten in erheblichem Maß kriminelle Aktivitäten auf der ganzen Welt, erklärte Granton Dunford von der US-Bundespolizei. Nachdem ANOM enttarnt wurde, hätte Ghost die Lücke gefüllt.
What we have seen is now that the landscape is much more fragmented.
Die verschlüsselte Kommunikation werde zunehmend fragmentiert, nachdem andere Dienste gestört oder abgeschaltet wurden, erklärte Europol-Ermittler Jean-Philippe Lecouf. Kriminelle diversifizieren ihre Methoden im Internet. Sie nutzen neue und kleinere Anbieter, die schnell gewechselt werden. Europol kündigte in diesem Zusammenhang neue Enthüllungen in den kommenden Monaten an.
Es gibt wohl kaum einen Haushalt, in dem nicht mindestens ein bunter Frischhältebehälter von Tupperware steht, auf Englisch Tupperware. Aber die Zukunft des US-Haushaltswarenherstellers ist ungewiss. Gestern Nacht unserer Zeit hat Tupperware Insolvenz angemeldet. Sebastian Hesse über das mögliche Ende der Tupper-Party.
This is Tupperware.
Es war eine doppelte Revolution, die der amerikanische Unternehmer Earl Tupper im Jahre 1946 auslöste.
You can freeze it, stack it, any which way.
Erstmals war es technisch möglich, einen elastischen Kunststoff herzustellen, der robust war und die Massenproduktion von luftdichten Behältern ermöglichte. Und dann war da noch das neuartige Vertriebssystem.
To find out about Tupperware parties, look in the yellow pages under Housewares or Plastics or write to Tupperware, Orlando, Florida.
Brownie Wiseman gilt heute als eines der größten Verkaufstalente der amerikanischen Nachkriegsgeschichte. Sie ist die Erfinderin der Tupper Parties, in Deutschland gerne Tupper Partys genannt.
Meats keep meatier, beats keep beatier, chips keep chippier, dips keep dippier, Tupperware freshness, that's our promise, look at all the ways we keep it.
Statt Tupperware-Produkte, also Tupperware im Deutschen, in Läden zu vertreiben, beschäftigt das Unternehmen bis heute Frauen, die auf Kommissionsbasis arbeiten und Verkaufsveranstaltungen im Wohnzimmer anbieten, eben die legendären Tupper-Partys.
Come to a Tupperware party and see all the new ways you can lock in freshness. Beans, greens, cheese, teas.
Wer sein Heim für eine solche Verkaufsveranstaltung zur Verfügung stellt, der bekommt ein Geschenk von der Firma. Konsum als soziales Ereignis. Kaffeeklatsch mit Kaufoption, noch dazu ein praktisches Qualitätsprodukt. Genial. Bis heute arbeitet das Unternehmen mit Firmensitz in Florida mit über 300.000 selbstständigen Verkäuferinnen. Hinzu ist längst der Online-Vertrieb gekommen. Was also ist schiefgelaufen, dass Tupperware jetzt in die Insolvenz geschlittert ist? Die Nachfrage sank, die Schulden stiegen, die letzte Produktionsstätte auf US-Boden steht vor dem Aus.
Now let's go to a little town in New Jersey where things are really popping.
Tupper Parties, hier in einer idyllischen Kleinstadt in New Jersey. Heute schmunzelt man über die verstaubte und durchaus spießige und längst nicht mehr ganz so heile Vorstadtwelt, die den perfekten Rahmen für die Verkaufsveranstaltungen mit Kaffee, Kuchen und viel Zeit lieferte. Zudem ist der Markt gesättigt mit Kunststoffboxen, die zwar nicht Tupper-Qualität haben, aber deutlich erschwinglicher sind.
So salads keep their... And gelatin desserts keep there.
Möglicherweise legen die Tupper-Partys nur eine Zwangspause ein. Insolvenzen nach dem sogenannten Chapter 11 münden in den USA oft in Struktur- und Finanzreformen, die wehtun, aber den Bestand der angeschlagenen Unternehmen sichern. Weltweit hängen über 6.000 Arbeitsplätze am Fortbestand von Tupperware.
Die saarländische Landesregierung plant schon länger ein Klimaschutzkonzept. Ein Entwurf liegt vor, wird seit einigen Wochen auch mit Bürgerbeteiligung diskutiert. Heute haben sich die Saargrünen zu Wort gemeldet mit Kritik. Grünen-Landeschef Morbe sagte, das Konzept sei zu unverbindlich und zu wenig konkret. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Aaron Klein.
Mit diesem Klimaschutzkonzept werde die Landesregierung die selbst gesteckten Klimaziele verfehlen, so der Grünen-Landesvorsitzende Morbe. Das Konzept habe zwar insgesamt gute Ansätze, oft seien diese aber nicht mehr als gute Überschriften. Die Grünen fordern mehr Verbindlichkeit, etwa bei der Finanzierung der geplanten Maßnahmen, eine Photovoltaikpflicht auf öffentlichen Gebäuden und mehr natürlichen Klimaschutz, zum Beispiel durch die Schaffung von Schutzgebieten. Außerdem solle die Umsetzung des Konzepts öfter überprüft werden. Ambitionierte Ziele könne man nur mit konsequenten Maßnahmen erreichen. Das 300 Seiten starke Klimaschutzkonzept der Landesregierung sieht unter anderem vor, dass das Saarland bis 2045 klimaneutral wird. Es soll im Januar kommenden Jahres fertiggestellt sein.
Zum Wetter. Morgen ist es überwiegend sonnig und auch weitgehend trocken. Die Höchstwerte morgen 20 Grad in Nürnweiler und 24 Grad in Dillingen. Am Freitag ganz ähnlich, sonnig bis vielleicht mal locker bewölkt, trocken bei bis 23 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.